Ja, das ist die ganzen Herren mit der Krawatte, die die KI für mich produziert hat. Und auch noch die Dame, die den Bauer gibt auf dem Schachfeld ohne Krawatte. Ich arbeite ja gerade an einem neuen Buch, Kampf um die neue Weltordnung heißt es. Oder also eigentlich ist der Untertitel, der eigentliche schöne Titel, den sich mein Verleger ausgedacht hat, ist Götterdämmerung. Hat was, ne? Also mit Götterdämmerung muss man ja vorsichtig sein. Ja, vor allen Dingen, wenn man es tatsächlich gebracht hat, wie ich letzte Woche auf Einladung der AfD bei dem Corona-Symposium im Bundestag unseren Kanzler als Reichswackel-Elvis zu bezeichnen. Ja, Kampf um die neue Weltordnung. Hier haben wir also die beiden Hauptprotagonisten. Und ich habe jetzt 45 Minuten Zeit ungefähr, meine Gedanken zur neuen Weltordnung vor Ihnen auszubreiten und immer dabei einen kleinen Exkurs zu machen. Was bedeutet es ökonomisch? Also was bedeutet, wenn wir verstehen, was es ökonomisch bedeutet, dann verstehen wir auch, was es kapitalanlagetechnisch bedeutet. Dazu müssen wir erstmal, glaube ich, ausholen. Und ich habe ein schönes Zitat von Franz Kafka aus seinem Buch Der Prozess gefunden. Da steht, die Lüge wird zur Weltordnung gemacht, meine Damen und Herren. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. Das ist ein tiefer Satz, den Franz Kafka sich da ausgedacht hat. Und zwar deswegen, weil unsere aktuelle Weltordnung eine Lüge ist. Das muss man leider so hart sagen. Ja? Uns wird wir leben in einer Art Matrix, in einer Geldmatrix, einer politischen Matrix. Jeder, der sagt, wir leben in einer Matrix, ist natürlich ein Verschwörungsschwurbler erster Klasse. Oder Schlimmeres, macht aber nichts. Also das steht dann bei dem einen oder anderen von uns, steht es dann auch in dem Wikipedia-Artikel. Ja, ich habe also in mein Wikipedia schon ewig nicht mehr reingeguckt. Und jetzt, wie ich da neulich im Bundestag zu Gast war, da hat der Gastgeber, ein Bundestagsabgeordneter von der AfD, gesagt, ja, er hat aber für mich in Wikipedia reingeschaut und da steht eigentlich so meine ganze Qualifikation drin. Der erste Satz scheint zu sein, er ist ein Leugner des menschengemachten Klimawandels. Ja, da hat der Saal erst mal getobt. Das fand ich gut. Ja. Und die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. Wir kriegen eine Reihe von Lügen-Narrativen serviert. Und unsere ganze Politik besteht mittlerweile, und das werde ich Ihnen jetzt auch demonstrieren, nur noch aus Lügen-Narrativen. Von Anfang bis Ende. Und zwar deswegen, weil erstens die Lüge gebraucht wird, um die Politik zu rechtfertigen, die man uns allen antut. Und zweitens, weil die Lüge ein Instrument der Demütigung der Bevölkerung ist. In der Sowjetunion, da gab es Dissidenten, ich glaube Alexander Solzhenitsyn hat mal gesagt, dass die Bevölkerung belogen wird, obwohl jeder weiß, dass alle wissen, dass gelogen wird. Und der Zweck ist nicht, den Leuten die Lüge glaubhaft zu machen, sondern der Zweck ist, den Leuten zu demonstrieren, dass sie die Lüge zu schlucken haben, sie zu demütigen, klein zu machen vor der Macht. Und deswegen müssen wir die Lüge beim Namen nennen. Und die Lüge ist unsere aktuelle Weltordnung. Wenn wir uns anschauen, was passiert jetzt aktuell, die Weltordnung kommt ins Wanken, die Götterdämmerung, die Götter der Lüge, sie fallen. Der Kampf um eine neue Weltordnung hat nach meiner Beobachtung drei Dimensionen, findet auf drei Ebenen gleichzeitig statt, die aber miteinander verwoben sind. Die erste Ebene ist der Kampf, und das ist die wichtigste und die entscheidendste Ebene für die Frage, wie wir in Zukunft leben werden, der Kampf um die unterschiedlichen Ideen über das Zielbild der menschlichen Gesellschaft. Und das Zielbild der menschlichen Gesellschaft hat was zu tun mit dem Menschenbild, das wir haben. Haben wir ein utilitaristisches Menschenbild, das den Menschen zum Nutztier erklärt, oder haben wir ein spirituelles Menschenbild, das den Menschen mit unveräußerlicher Würde von Anfang an ausstattet? Zweitens ist es ein Kampf zwischen Machtpolen großer Staaten und Staatenverbände. Deswegen haben wir gerade Frau von der Leyen nur als Bauern auf dem Spielfeld gesehen, weil die EU sich aus dem Spielfeld sozusagen zum Bauern degradiert hat. Die ist kein, also eigentlich ist noch die Frage, ob sie überhaupt selbst ein Bauer ist auf dem Spielfeld. Sie ist mit Sicherheit kein Offizier und schon gar nicht Spieler. Aber die anderen Machtpole natürlich, die Vereinigten Staaten, Russland, China, Indien, ja. Und das Interessante übrigens an der deutschen Politik, wenn man diese Länder alle aufzählt, ist, dass die deutsche Politik geschafft hat, sich mit jedem dieser Player diplomatisch so richtig über Kreuz zu legen. Ja, jetzt jüngst mit Brasilien. Also unser Kanzler, unser Reichswackel-Elvis, hat es geschafft, sich mit Brasilien anzulegen, in dem Sinn, dass er Brasilien verärgert hat. Er hat nämlich dort vor Journalisten gesagt, wenn ich mich hier umschaue, dann will doch keiner von Ihnen hier bleiben. Sie sind doch alle froh, wieder nach Deutschland zu dürfen. Ne? Hat er gesagt, also so sinngemäß. Ich habe es jetzt nicht wörtlich zitiert. Und das kam natürlich raus. Und dann jetzt ist die brasilianische Regierung beleidigt mit Deutschland. Ja, die russische Regierung mag Deutschland aus anderen Gründen auch nicht so sehr. Die amerikanische auch nicht, weil da hat unsere Politik versucht, auf die Wahlen Einfluss zu nehmen, ist schiefgegangen. Ja, in China, da kann sich unser Außenminister nicht mehr blicken lassen, weil er keinen Termin kriegt. Er musste also neulich die Reise absagen, weil er keinen Termin bekommen hat, weil er irgendwie, ich weiß nicht, wie viele chinesische Politiker so im Laufe des Tages oder der Wochen vorher beleidigt hatte und dann sich gedacht hat, jetzt gucke ich mir da mal all die beleidigten Gesichter an, oder was hat er sich gedacht, als er dann die Reise angesetzt hat. Also, und die Liste der Länder, die nicht beleidigt mit Deutschland sind, wird kürzer. Aber das nur so am Rande zu den Machtpolen. Und dann zwischen Persönlichkeiten mit unbedingtem Gestaltungswillen. So, was sind die Antagonisten auf dieser Ebene? Das sind vor allen Dingen natürlich Trump, der weiß, dass Amerika die Unipolarität nicht mehr durchhält. Also die Hegemonie Amerikas ist vorbei. Die kommt auch nicht wieder. Wir werden gleich ein paar Daten und Zahlen dazu sehen. Die kommt nicht zurück. Aber er ist entschlossen, America First Politik zu machen, weil er sagt, jetzt ist es gerade notwendig, weil wir die Ressourcen gar nicht mehr haben, um diese Hegemonie aufrechtzuerhalten. Dann haben wir natürlich Xi, der kann warten. Der ist aus meiner Sicht mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr weit davon entfernt, oder vielleicht hat er es auch schon erreicht, der mächtigste Mann der Welt zu sein. Denn die Macht Chinas ist mittlerweile im Prinzip größer als die Macht Amerikas. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist noch, dass die Amerikaner aus ihren früheren Hegemonialjahren noch ein riesiges Netz an Stützpunkten über den ganzen Planeten gelegt haben. Das haben die Chinesen nicht. Aber sonst sind die Zahlen schlecht für Amerika. Dann Putin, ja, der eigentlich ein natürlicher Verbündeter des Westens gewesen wäre, der es auch gern gewesen geworden wäre, der es ein paar Mal angeboten hat und den wir also mit einer aggressiven Politik so lange provoziert haben, bis er es nicht mehr wollte. Und dann haben wir noch den indischen Ministerpräsident, Premierminister Modi, der ist ein sehr, sehr geschickter Jäger der Opportunitäten für sein Land, muss man sagen. Ja, er schaut sich an, was machen die anderen, und dann sucht er sich da die Opportunitäten, um sein Land zu entwickeln, geostrategisch, ökonomisch, sozial. Und dann gibt's die EU. Ja, da haben wir den Merz und wir haben den Macron. Den kleinen gerne groß. Ja, also das ist immer das Schachbrett, auf dem wir hier stehen. Ja. Und wir fangen mal an mit dem Zielbild der menschlichen Gesellschaft. Ich habe mal versucht, die wesentlichen Elemente zusammenzufassen. Ich habe dann 16 Begriffspaare gebildet. Welches Zielbild der menschlichen Gesellschaft wofür steht? Es gibt einmal ein Zielbild der menschlichen Gesellschaft, das den Menschen als Nutztier betrachtet, und ein Zielbild der menschlichen Gesellschaft, das dem Menschen Würde verleiht. Ja? Und dann können Sie schon sehen, dass das mit der Würde, das ist jeweils links. Ja, es kann ein Konflikt zwischen Dezentralität und Zentralität, zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft, Individuum und Kollektiv, Freiheit versus Sozialismus, Rechtsstaat gegen Willkür, Verantwortung gegen Bevormundung, Wahrheit gegen Lüge, Pluralität gegen Uniformität, Frieden gegen Krieg, Menschenwürde gegen Utilitarismus, Aufklärung gegen Unmündigkeit, Wissenschaft versus Charlatanerie, Diskurs versus Diktat, Globalisierung versus Globalismus. Auf diese Begriffspaar werde ich noch separat eingehen, weil die meisten Menschen das gleichsetzen und damit einen intellektuellen Fehler begehen. Vielfalt versus Diversity, ja, wobei Diversity eigentlich die Einfalt schlechthin ist. Und Redefreiheit versus Zensur. Das sind die Antagonistenpaare, die Konfliktpaare, wenn man so will, an Begrifflichkeiten, um die es heute geht. Wenn wir ein Zielbild der menschlichen Gesellschaft haben wollen, in dem wir frei und mit Menschenwürde leben können, dann müssen wir uns auf allen 16 Konfliktfeldern für den linken Begriff entscheiden. Wenn wir uns nicht auf all diesen Feldern für den linken Begriff entscheiden, dann landen wir in einer Dystopie, weil wir dann die Tür öffnen. Wenn wir an einer Stelle nachgeben, dann ist das Einfallstor für alle anderen. Das heißt, wenn wir beispielsweise zentrale Planung erlauben, ja, dann kommt über die zentrale Planung der ganze andere Müll auf uns zu. Wenn wir unmündig sein wollen, dann kommt über die Unmündigkeit der ganze andere Müll auf uns zu. Wenn wir uns der Zensur unterwerfen, dann sind wir sowieso verloren. Ja, dann landen wir auch in der Dystopie. Das heißt also, wir müssen die Schlacht mindestens 16 Mal gewinnen. Und ich habe mir einige von diesen Begriffspaaren rausgesucht, um zu demonstrieren, warum das so wichtig ist. Das erste ist Dezentralität versus Zentralität. Es gibt keinen Vogel Stalin. Und zwar, was Sie hier hinter mir sehen, ist ein riesiger Vogelschwarm, haben Sie bestimmt alle schon mal beobachtet im Leben. Ist zwar kein häufiger Anblick, aber jeder von uns hat es schon mal gesehen, wie sich ein Schwarm aus Tausenden oder gar Zehntausenden von Vögeln wie ein gigantisches Tier über die Landschaft wälzt, in eine bestimmte Richtung geht. Keiner der Vögel klatscht irgendwo an eine Wand und sie erreichen ihr Ziel. Und die Frage ist, wie koordiniert sich der eigentlich? Und die Antwort ist, es gibt keinen Vogel Stalin. Es gibt keine zentrale Steuerung. Es ist ein dezentrales System, bei dem jeder einzelne Vogel seine Umgebung beobachtet und dann seine Entscheidungen trifft. Das ist eigentlich Marktwirtschaft, wenn Sie so wollen. Dezentral. wenn jemand hergehen würde und sagt, jetzt führen wir da einen Vogel Stalin ein, der jedem dieser Vögel sagen wird, wann er wie welchen Flügel zu schlagen und wie er sich zur Seite zu neigen hat, dann wäre nach kürzester Zeit der halbe Schwarm wahrscheinlich am Felsen zerbatscht. Das ist genau das, was passiert, wenn wir eine zentrale Planung einführen in menschlichen Belangen, so wie zum Beispiel die stalinistische Sowjetunion, dann geht es schief. Ja, die Menschen werden geopfert dem Zentralisierungswahn. Es ist quasi ein Unfall, dass die Menschen an die Wand klatschen in einem zentralistischen System. Deswegen brauchen wir dezentrale Strukturen. Und wir haben jetzt gerade eine Lernerfahrung hinter uns gebracht, nämlich diese Covid-Geschichte, die natürlich sowieso eine Plandemie war in meinen Augen, aber das nur am Rande. Aber was ist da passiert? Man hat Fehlentscheidungen getroffen und man hat sie zentral getroffen. Man hat gesagt, wir treffen diese Entscheidungen an einer Stelle, weil angeblich es nicht anders geht. Und weil es Fehlentscheidungen gewesen sind, waren die Folgen umso schlimmer. Je zentraler eine Entscheidung gefällt wird, desto schlimmer und negativer sind die Folgen, wenn sie falsch ist. Und je dezentraler eine Entscheidung gefällt wird, desto leichter ist es, die Folgen zu korrigieren, wenn sie falsch ist. Weil dann tausende von kleinen Entscheidungen, die eine große ersetzen. Dann ist eine kleine Mikroentscheidung, die betrifft zwar dann den, der sie falsch getroffen hat, aber nicht die ganze Gesellschaft. Das ist der Unterschied. Das Zweite, was ich beleuchten muss, ist die Frage Individuum versus Kollektiv. Ist der Mensch Subjekt oder Objekt? Und hier gibt es zwischen uns und den Feinden der Freiheit einen ganz klaren Dissens. Und zwar dahingehend, dass wir glauben an das, was nächstes Jahr sind es 250 Jahre, 1776 verfasst die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Ein Text, den zu lesen sich wirklich lohnt. Jeder kann ihn im Internet finden. Die einführenden Worte, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht. Dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind. Dass sie von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten begabt worden sind. Worunter sind das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Und dieser epochale Satz, meine Damen und Herren, definiert den Menschen als Subjekt. Er ist sich seiner selbst bewusst. Er ist frei, hat einen freien Willen, er ist frei. Und jede menschliche Ordnung, die das leugnet, wird fehlgehen und scheitern. Und das ist das zweite große Dimension. Das ist deswegen die ganz große Dimension, um die es da geht. Die Amerikaner haben eine blutige Revolution gemacht, um das durchzusetzen. Thomas Jefferson, der mit an diesem Dokument geschrieben hat, hat mal gesagt, der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen begossen werden. Das ist sein natürlicher Dünger. Also die Amerikaner haben es 1776 mal tatsächlich an der Stelle auf die Spitze getrieben, haben gesagt, wer uns an die Würde will, wer uns an unser Mensch sein will, und darum geht's hier, dem stellen wir uns entgegen mit allem, was wir haben. Dann Rechtsstaat versus Willkür. Das ist übrigens was mich an Deutschland zurzeit besonders stört. Ja, dass in Deutschland der Rechtsstaat ja quasi gekreuzigt worden ist. Ja, wir haben in Deutschland keinen Rechtsstaat mehr. In Deutschland wird man unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob man schon immer da war oder neu hier ist, ob man links oder rechts ist, ob man Macht hat oder keine Macht hat, also die da oben, wir da unten. Und diese vielfache Zerstückelung des Rechtsstaates, dass wir nicht mehr alle gleich sind vor dem Gesetz, die begründet etwas, was Montesquieu bezeichnet hat mit: Es gibt keine grausamere Tyrannei als die, welche unter dem Deckmantel der Gesetze und mit dem Schein der Gerechtigkeit ausgeübt wird. Deswegen leistet sich dieses Land zum Beispiel mittlerweile sogar Schauprozesse. Also der Ballweg-Prozess war es eindeutig einer. Dann Freiheit versus Sozialismus. Normalerweise bin ich ja immer, der Gejagte, wenn es um ein Selfie geht. Aber einmal habe ich auch jemanden gejagt, weil ich ein Selfie wollte. Das war Präsident Millet in Zürich, ja, der im Grunde genommen jetzt den 100-jährigen Sozialismus in Argentinien gerade abschafft. Und das mit Erfolg. Ne? 50 Mal totgesagt von der europäischen Presse, von unserer Linkspresse, von unseren Politikern. Ja? Ein Mann, der übrigens eine Regierung anführt, die auch zu den von der deutschen Regierung Beleidigten gehört auf dem Planeten. Also das acht größte Land der Welt haben sie gleich auch mit auf die Liste genommen, indem Herr Merz zu Protokoll gegeben hat, Herr Millet tritt sein Volk mit Füßen und würde also eine Riesenkatastrophe auslösen, was er macht. Jetzt hat aber Argentinien zurzeit, ich glaube, 8% Wirtschaftswachstum. Ja, in Deutschland können wir froh sein, wenn es nicht -8 werden. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie dieser Konflikt rein empirisch ausgeht. Also ich würde mal sagen, wenn Herr Millet den Spieß umdreht und das einfach an Herrn Merz zurückgibt, dann kommt's eher hin. Frieden gegen Krieg. Ja, Krieg ist ja im Grunde genommen das ultimative Mittel zur Uniformierung, Kasernierung, Gleichschaltung, Gleichmachung, Versklavung und Entwürdigung der Menschen in einem Maße, dass es sich unter normalen Umständen sofort mit dem extremsten Widerstand der Betroffenen beantwortet werden würde. Ja, und wir haben hier mittlerweile eine politische Klasse, die möchte anscheinend gerne Krieg. Denen ist noch nicht klar, dass im Gegensatz zu unserem deformierten Rechtsstaat eine russische Kinschal-Rakete tatsächlich, vor der sind wirklich alle gleich. Da wäre ich vorsichtig, was ich mir wünsche an deren Stelle. Und dann final Diskurs versus Diktat. Ja, wir lassen uns zensieren in diesem Land. Also ich lasse mich nicht mehr zensieren, schon lange nicht. Aber im Allgemeinen lässt sich dieses Land leider zensieren. Ja. Und Ayn Rand hat mal zu der Frage, welche Meinungen genehm sind und nicht genehm, einen sehr guten Satz gesagt. Er sagt, das Prinzip der Meinungsfreiheit beschäftigt sich nicht mit dem Inhalt der Rede eines Menschen und schützt nicht nur die Äußerung guter Ideen, sondern aller Ideen. Wenn es anders wäre, wer würde denn dann bestimmen, welche Ideen gut wären und welche verboten sind? Die Regierung? Fragezeichen. Ja, unsere Regierung beantwortet diese Frage mit Ja. Ja, kann man kaum glauben. Wahrheit gegen Lüge, das letzte Begriffspaar, über das ich kurz spreche. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Auch dieser große Satz von Thomas Jefferson. Meine Anmerkung dazu ist, das ist der Grund, warum wir einen Staatsfunk haben. Ja, weil bei uns im Lande die Lüge regiert. Und sie kann nur durch den Staatsfunk aufrechterhalten werden. Und welche Lüge regiert unser Land? Da gibt es 6 große Narrative, meine Damen und Herren. 6 Stück. Es gibt Gender, Klima, Corona, Migration, Krieg und Geld. Und das älteste Lügennarrativ in diesem Land ist übrigens das Geld. Unser Geldsystem basiert auf einer Lüge. Nämlich darauf, dass es durchführbar wäre in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, dass man sich ein Geld leistet, das man aus dem Nichts schaffen kann. Unser Geldsystem ist gescheitert, meine Damen und Herren. Und es wird sich jetzt die nächsten Jahre in voller Schönheit entfalten, dass es jetzt schon gescheitert ist. Die Folgen, die werden wir alle zu spüren bekommen. Was sind die anderen? Gender, also wir müssen jetzt bei Strafe von 10.000 Euro, glaube ich, wenn jetzt jemand kommt, ein Mann kommt hier und sagt zu mir, bin aber eine Frau und ich will auch als Frau angesprochen werden und ich spreche ihn dann als Mann an, dann muss ich für diese Wahrheit Strafe zahlen in Deutschland. Es ist ein Lügennarrativ, meine Damen und Herren. Und ein Lügennarrativ, das jetzt gesetzesbewährt daherkommt. Das zweite große Thema ist Klima. Ich zitiere jetzt einfach mal den guten Gründer von Greenpeace. Ja, der hat gesagt, I firmly believe, also ich glaube sehr stark, dass die ganze Klimahysterie eine complete fabrication ist, eine komplette Erfindung ist. Eine komplette Erfindung. Klar, es ist eine Erfindung. Übrigens, Roland Bader, der große libertäre Autor, hat bereits vor 20 Jahren, oder 30 Jahren, das vorhergesagt. Er hat gesagt, diese Klimakiste, die wird dazu führen, dass Milliarden und Abermilliarden abgegriffen werden. Man wird die Steuern erhöhen, man wird es in den korrupten Rachen von denen werfen, die Dinge herstellen, die man angeblich braucht, um das zu verhindern. Ja, und das Ganze wird den wirtschaftlichen Verfall beschleunigen. Ja, dann Corona, ja, das ist auch eine Riesenlüge gewesen. Man hat es ja an den RKI-Protokollen gesehen. Erst haben wir sie zensiert rausgekriegt, angeblich um Leute zu schützen, die dann betroffen sonst wären. Und dann, als die unzensierte Version geleakt wurde, hat sich herausgestellt, es war natürlich auch gelogen, ja, wie das ganze Ding überhaupt gelogen ist. Und dass die Leute, die es inszeniert haben, noch frei rumlaufen, das wundert mich immer wieder. Aber das ist eben das Zeichen eines fehlenden Rechtsstaates, die Arroganz der Macht. Migration, ja, da hinter mir sehen Sie die Merkel-Steine. Diese Art Legos hatten wir vor 10 Jahren in Deutschland nicht. Dann haben wir das Thema Krieg. Auch das ist so eine Lügengeschichte, die uns erzählt wird. Also was gibt Russland pro Jahr für Rüstung aus? 145 Milliarden Dollar. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Polen zusammen geben fast doppelt so viel aus, alleine, ohne die Amerikaner, an Rüstung wie Russland. Die Amerikaner geben 5 oder 6 Mal so viel aus wie Russland. Ja, also es ist vollkommen irre anzunehmen, dass die Russen uns irgendwie ein Rüstungsprogramm hätten, um uns da irgendwie zu überrennen. Abgesehen davon wollen die das gar nicht. Wollen sie sich die gegenderten Berliner ans Bein binden? Ja, ich meine, als Frau von der Leyen noch Verteidigungsministerin war, da habe ich schon damals geschrieben, die Macht, die wird den Russen, wenn der hier einmarschiert, die wird dem einen Gender-Workshop verpassen, von dem erholt er sich nicht. Ja. Und Geld, ja, Geld und unsere ganze Wirtschaftsordnung ist auch eine Lüge. Und zwar, weil sie unfrei ist. Und es ist einfach eine empirische Tatsache. Und da sehen Sie hinter mir diese Balken ganz rechts unten. Das ist eine Untersuchung, die macht die Heritage Foundation einmal im Jahr. Die rankt alle Länder der Welt nach dem Grad ihrer wirtschaftlichen Freiheit und fragt dann, wie hoch ist das Bruttosozialprodukt? Und dann wird es in 5 Gruppen geteilt. Frei, ziemlich frei, moderat frei, ziemlich unfrei und unterdrückt. Und dann sehen Sie hier, wie sich das Bruttosozialprodukt pro Kopf verhält. Also 100.000 bei freien Ländern, 10.000 bei unterdrückten Ländern. In Deutschland ist es 40.000. Da sehen Sie, wir sind zwischen moderat frei und mostly free, aber nur deswegen, weil wir früher mostly free waren. Mittlerweile sind wir mostly unfree und da bewegt sich unser Einkommen auch hin. Also wenn wir das noch eine Weile durchstehen, dann rutschen wir auf dieser Statistik, wie soll ich sagen, ins Braune. So, dann zweite Dimension, die Pole der Macht. Wir haben im Prinzip verschiedene Pole der Macht, also Amerika, Russland, China. Und es gab mal einen sehr versierten Politikbeobachter, das war ein athenischer Flottenkommandant im athenisch-spartanischen Krieg und gleichzeitig auch der Chronist dieses Krieges, das war Thukydides. Und Thukydides hat mal den Satz gesagt zu der Frage, wie Geopolitik einzuschätzen ist. Leichtsinnig sind die meisten bei der Erforschung der Wahrheit und geben sich mit den ersten besten Nachrichten zufrieden. Ja? Und Thukydides hat noch was anderes gemacht. Er hat diese Chronik über den Spartanischen Krieg geschrieben und auch eine politische Analyse. Warum kam es zu diesem Krieg? Sparta war der Hegemon in Griechenland, eine Kriegerstadt. Ja? Sie alle haben den Film 300 vielleicht gesehen. 300, ja, war im Prinzip eine gute Comicverfilmung, aber kam gut rüber, wie diese 300 bei den Thermopylen sich gegen 300.000 Perser da gewehrt haben, was möglich war, weil die Thermopylen halt so ein enger Durchgang war und die waren schon verdammt fit, die Spartaner. Also die waren die Hegemonialmacht und die Athener waren die aufstrebende Macht in Griechenland. So ähnlich wie 1914, da war Großbritannien die Hegemonialmacht, Deutschland war die aufstrebende Macht. Heute ist Amerika die Hegemonialmacht und China die aufstrebende Macht. Und es gibt ein schönes Buch, nämlich von Graham Allison, Destined for War. Und da hat sie mal eine Analyse gemacht, nämlich diese Art von Konflikt zwischen einer existierenden Hegemonialmacht und einer aufstrebenden Macht, die diese Hegemonie in Frage stellt, kam seit dem 4. Jahrhundert vor Christus, also seit dem Spartanischen Krieg, ungefähr 1,5 Dutzend Mal vor. Und in 70% der Fälle führt das zum Krieg. Ja, nur in etwas weniger als 30% der Fälle führt es nicht zum Krieg. Und zwar in der Regel immer dann, wenn irgendwie die Hegemonialmacht keine Lust mehr hat oder sagt, naja, das ist nicht so schlimm. Also die Briten haben zum Beispiel die Hegemonie an Amerika abgegeben, weil sie keine andere Wahl hatten, weil sie die Amerikaner gebraucht haben, sonst hätten sie Deutschland nicht besiegen können im Zweiten Weltkrieg. Ja? Also da kam es dann nicht zum Krieg zwischen Großbritannien und Amerika. Das waren aber Ausnahmefälle. Und wir haben im Grunde genommen folgende Situation heute. Wir haben seit dem Zerfall der Sowjetunion eine amerikanische unipolare Weltordnung, eine totale Hegemonie bekommen. Und wenn jetzt ein Hegemon auf den Herausforderer trifft, dann kommt es eben zu diesem Grundkonflikt, weil der Hegemon will natürlich seine Hegemonie nicht hergeben. Sie ist mit Vorteilen und sie ist mit Macht verbunden, während der Aufstrebende sagt, ich will auch meinen Platz an der Sonne. Ich will gleichberechtigt sein mit dir, mein Freund. Ja, die Kräfteverhältnisse zwischen China und Amerika haben sich bereits massiv verschoben. Nämlich dahingehend, dass das Bruttosozialprodukt Chinas jetzt schon viel größer ist als das Amerikas und dass die Amerikaner diese Bedrohung mit einer Einkreisungsstrategie beantwortet haben, die Chinesen wiederum mit der BRICS-Strategie beantworten, um diese Einkreisung aufzubrechen. Und der Kampf wird jetzt im Moment aktuell geführt, nicht in der Ukraine oder in der Straße von Taiwan, sondern auf dem Feld der Währung, wie wir gleich sehen werden. Und je nachdem, welche Kräfte in Amerika sich durchsetzen, wird es zum Krieg kommen oder nicht? Das hängt nicht von China ab. In Amerika gibt es zwei widerstreitende Machtpole. Nämlich die einen, das ist die isolationistische Partei, das ist eigentlich MAGA. Die sagt, wir wollen keinen Krieg, schon gar nicht mit China, weil das würde, also in großem Stil könnte das schiefgehen. Und es gibt den militärindustriellen Komplex, der sagt, ich will Krieg, weil es ein Riesengeschäft. Außerdem geht es um unsere Hegemonie. Dieses Buch, das kann man also übrigens sehr empfehlen von Graham Allison. Das beschreibt also diesen Konflikt und fragt, ob Amerika und China der Falle des Thukydides, wie es so schön heißt, entgehen können. Ich kann das jedem empfehlen. Als Joe Biden übrigens noch bei Verstand war, hat er es auch empfohlen. Schauen wir uns die Säulen der Hegemonie der Vereinigten Staaten an. Das sind nämlich 5. Die habe ich mal herausgearbeitet und versucht, sie in ihrer Interdependenz zusammenzufassen. Wir haben einmal das Militär. Die Amerikaner geben mehr als die Hälfte des weltweiten Militärbudgets aus. Also mehr als die Hälfte des gesamten Geldes, was weltweit für Rüstung ausgegeben wird, wird von Amerika ausgegeben. Aber die Russen wollen uns überfallen. Okay, also nur so am Rande. Das ist natürlich die Hauptstütze einer Hegemonialmacht, das Militär. Sie kann damit enorm viele Dinge durchsetzen. Ja? Schickt man einen Flugzeugträger vorbei. Das geht allerdings auch nur, solange der Gegner nicht irgendeine Waffe hat, die diesen Flugzeugträger mal sehr zuverlässig zum U-Boot macht. Und die zweite Stütze, die das Ganze finanziert, ist der US-Dollar. Der US-Dollar als Leitwährung. Und zwar entscheidend an der Stelle, dass er nicht goldgedeckt sein darf, um als Leitwährung die anderen ausbeuten zu können. Ich komme gleich noch darauf, wie das funktioniert. Aber der US-Dollar ist unter Beschuss und die BRICS wollen ihn jetzt als Leitwährung weghaben. Und das wird ihnen auch gelingen. Und zwar ohne jede Frage wird es ihnen gelingen. Und zwar deswegen, weil die BRICS den Handelsbilanzüberschuss mit uns, dem Westen, haben. Und da gilt, wer zahlt, schafft an. Die dritte Säule der amerikanischen Hegemonie ist die Signal Intelligence. Das ist das, was vor einigen Jahren aufgedeckt wurde, als wir alle herausgefunden haben, dass die Amerikaner den ganzen Planeten überwachen mit Elektronik. Ja, also wir werden bestimmt jetzt auch überwacht. Allein schon die Vielzahl von Apple-Handys und was zu sagen und Google-Handys, die hier in diesem Raum sich befinden, die zeichnen alles auf, was ich sage und was sie sagen. Noch nicht, was sie denken, aber kommt noch. Ja, also die Signal Intelligence, die totale Kontrolle durch wirklich überall reinschauen, reinlesen, alles abfangen. Und dann gibt's noch flankierend Englisch als Weltsprache und das angelsächsische Recht als Welthandelsrecht. 90% aller internationalen Handelsverträge werden nach amerikanischem oder englischem Recht abgefasst. Und Englisch als Weltsprache stützt das Ganze und das erleichtert und operationalisiert dann auch die Signal Intelligence. Ja. So, diese Dinge, die stehen in Wechselwirkung. Ja, der US-Dollar finanziert das Ganze, denn der Gewinn, den Amerika daraus zieht, beträgt ungefähr 1 Billion pro Jahr. Also eine Billion pro Jahr, die Amerika nicht erwirtschaften muss an Bruttosozialprodukt, sondern in Form einer indirekten Tributzahlung vom Rest der Welt bekommt, dadurch, dass die alle den Dollar als Leitwährung benutzen. Schon phänomenal. Ne? Also ich erkläre Ihnen gleich, ich habe da ein paar extra Slides dafür, wie das geht. Wenn wir uns aber anschauen, hat es was genutzt, dann ist die Antwort jedenfalls aktuell nicht so wirklich. Wir haben heute, der orangene Balken ist das Bruttosozialprodukt von China. Das liegt bei knapp unter 35 Billionen, jedenfalls gemessen nach Kaufkraftparität. Und auf die kommt es an. Das amerikanische Bruttosozialprodukt, als ich die Grafik gemacht habe, ist ungefähr ein Jahr her. Also mittlerweile nominell ist beides etwas angestiegen, aber die Distanz hat sich noch erhöht bei 25 Billionen. Die Sparquote in Amerika ist bestenfalls, wenn es hochkommt, sagen wir mal 10%, ja, aber wahrscheinlich ist es viel weniger. Wenn man das rechnet, dann ist der Blaubalken rechts unten, das ist die Sparleistung, die investiven Mittel, die Amerika pro Jahr zur Verfügung hat. Und die Sparquote Chinas beträgt 50%. Das heißt, China hat doppelt so viel investierbare Mittel zur Verfügung für alles, für Straßen, für Bahnhöfe, für Züge, für Krankenhäuser, für Militär auch, wenn sie wollen, ja. Deswegen baut China gerade so seine Science-Fiction-Infrastruktur, wo wir da alle so schöne Bilder kriegen. Ja? Und wenn wir uns anschauen, was bedeutet das fürs Militärbudget? Also wir haben hier mal Militärbudget und Bruttosozialprodukt im Vergleich. USA geben 3,7% ihres Bruttosozialprodukts für Militär aus. Da lässt sich nicht mehr viel rausholen. Ja? Das lässt sich kaum noch steigern, ohne dass es zu massiven Einschränkungen bei anderen Ausgaben kommt. China hingegen gibt nur 0,9% seines Bruttosozialprodukts fürs Militär aus. Ja? Ist zwar auch nur ein Drittel so hoch wie das amerikanische, aber ja, und wenn China jetzt 3,7% ausgeben würde, dann wäre der Balken im Vergleich zum Bruttosozialprodukt ja nicht so viel angestiegen. Also sie könnten das machen. Sie könnten das aus ihrer Sparleistung jederzeit machen. Sie machen es aber nicht, weil sie sagen, wir brauchen es gar nicht. Wir müssen nicht Macht über den ganzen Planeten projizieren. Ja, wir arbeiten anders. Wir projizieren Softpower. Wir handeln. Was ist Amerikas Antwort? Amerikas Antwort ist, eine Einkreisungsstrategie gegenüber China zu fahren. So sagt die Wiese, wenn wir euch eingekreist haben, dann können wir euch jederzeit wie die Taube auf den Kopf kacken. Die Chinesen mögen das natürlich nicht und deswegen haben sie eine Gegenstrategie. Die Gegenstrategie ist funktionsfähig. Die Gegenstrategie heißt BRICS. Die rot eingefärbten Länder sind die Gründungsmitglieder, die blau eingefärbten Länder sind die neuen Mitglieder bei den BRICS. Und da sehen wir schon, dass diese Einkreisungsstrategie von daher nicht aufgeht. Sie funktioniert nicht. Und abgesehen davon können die Amerikaner sich die Einkreisungsstrategie auch gar nicht mehr leisten. Die kostet nämlich richtig viel Geld. Also ein Verteidigungsbudget unter 1 Billion erlaubt es gar nicht, die Macht global so zu projizieren, wie Amerika das macht. Also das sind Fixkosten, die ich habe, wenn ich auf der ganzen Welt überall mit der Präsenz, mit der Feuerkraft präsent sein will, die die Amerikaner machen. Und jetzt haben wir also den höchsten Schuldenstand, den Amerika in Friedenszeiten je hatte. Ja, also wenn wir bis zur Gründung der Vereinigten Staaten zurückgehen und dann schauen, was ist die Verschuldung relativ zum Bruttosozialprodukt gewesen, dann sehen wir hier, der Bürgerkrieg hat natürlich zu einer Erhöhung geführt, der Erste Weltkrieg auch, der Zweite Weltkrieg auch, aber wurde jedes Mal dann wieder runtergemanagt und zwar deswegen, weil man keinen teuren Sozialstaat hatte. Jetzt haben wir aber diesen teuren Sozialstaat und der kostet mehr Geld als jeder Krieg. Und aktuell schießt es so richtig nach oben. Das Big Beautiful Bill von Donald Trump hat also dazu geführt, dass wir im Grunde genommen eine Schuldenexplosion haben. 5 Billionen mindestens, eher 6 Billionen in 2 Jahren zusätzlich zu den schon existierenden 35 Billionen. Das heißt, die amerikanischen Schulden, die gehen jetzt richtig steil, die gehen exponentiell nach oben. Das kann man nicht durchhalten, ohne entweder eine massive Inflation auszulösen, ja, oder die Zahlungsunfähigkeit zu erklären. Also eins von beiden, meine Damen und Herren, wird passieren. Amerika hat den Ereignishorizont des Schulden, des schwarzen Loches namens Schulden in den letzten Monaten überschritten. Hätte Donald Trump Elon Musk weiterarbeiten lassen mit Doge, dann hätte der wahrscheinlich 2 Billionen pro Jahr eingespart oder 2,5 und dann hätte man das stabilisieren können. Dann hätte man es auch überlebt, wenn jetzt die BRICS ihre Handelswährung etablieren. Aber so wird's kompliziert. Also die Sache, die kommt jetzt zum Schwur. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum ist eigentlich dieser Dollar den BRICS so ein Dorn im Auge? Dafür müssen wir etwa 54 Jahre zurückgehen, zum 15. August 1971. An diesem Tage hat nämlich Präsident Nixon erklärt, dass die Umtauschpflicht des Dollars in Gold, die wegen Bretton Woods ab 1944 bestand, und zwar zum Kurs von $35 pro Feinunze Gold, aufgekündigt ist. Das heißt, wer mit Dollars ankam danach, nach dem 15. August, hat kein Gold mehr gekriegt, schon gar nicht zum Kurs von $35. Das heißt, es kam zur Entkoppelung des Dollars vom Gold. Der Dollar war damit keine goldgedeckte Währung mehr. Das war eine Währungsreform mit einem Federstrich. Das heißt, der Dollar, den Sie kennen, den haben wir erst seit 54 Jahren. Vorher war das ein goldgedeckter Dollar. Es war ein anderer Dollar. Es war nicht das gleiche Geld. Und was haben die Amerikaner dann gemacht? Weil die haben im Grunde das schon sehr geschickt gespielt. Denn bis zum 15. August hatten viele Länder, unter anderem Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan, große Dollarreserven angespart, die sie eigentlich gerade wieder in Gold umtauschen wollten. Aber die amerikanischen Dollarreserven waren zwischen 1949 und 1971 schon von 22.000 Tonnen auf 8.000 Tonnen gefallen, weil die Amerikaner über ihre Verhältnisse gelebt haben und ein Handelsbilanzdefizit gefahren haben. Und als nur noch 8.000 da waren, da hat der Nixon gesagt, Moment mal, ich habe jetzt noch 8.000 Tonnen Gold. Die da draußen, die Deutschen und die Briten und die alle, die haben alle so viel Dollars, dass sie die 8.000 Tonnen morgen abholen könnten. Aber Entschuldigung, ich gebe doch nicht den Deutschen mein Gold. Die habe ich doch gerade im Krieg besiegt. Und die Franzosen kann ich eh nicht ausstehen. Die sind de Gaulle schon gleich gar nicht. Die Briten, die brauchen kein Gold. Die gehören eh zu Amerika. Also ich mache jetzt die Sache dicht. So. Aber dadurch, dass die anderen auf den Dollarreserven saßen, konnten sie nicht sagen, Moment mal, ihr habt gerade eine Pleite hingelegt. Ihr seid eigentlich zahlungsunfähig, ihr Amerikaner. Ja, oder zahlungsunwillig. Hätten sie das gemacht, hätten sie die Dollarreserven auf null abschreiben müssen. Also haben sie die Arschbacken zusammengekniffen und gesagt, okay, wir akzeptieren jetzt statt des Goldstandards einen Gold-Dollar-Standard. Ja, damit war der Dollar quasi als Gold akzeptiert, obwohl er das natürlich nie gewesen ist. Und dann haben die Amerikaner gesagt, super, jetzt können wir so viel Defizite fahren, wie wir wollen. Wir können so viel importieren, wie wir wollen. Wir müssen das niemals zurückzahlen. Wir zahlen das einfach mit frisch gedruckten Dollars. Weil der Dollar ist immer noch die Leitwährung gewesen. Und dann hat man 50 Jahre lang steigende Defizite gefahren. Und diese steigenden Defizite haben dann bei den Handelspartnern zu steigenden Dollarreserven geführt. Mittlerweile sind es fast 20 Billionen Dollar, die auf die Weise rausgeflossen sind, mit denen Exportüberschüsse der Handelspartner an die Amerikaner bezahlt worden sind oder Defizite der Amerikaner, je nachdem von wo aus man es betrachtet. Und diese 20 Billionen Dollar, die sich da angesammelt haben, die wurden, wie sie gewachsen sind, jedes Jahr durch die Inflation in Amerika ein bisschen entwertet. Und was Sie hier sehen, ist die Kurve der Entwertung. Man kann das ausrechnen, wie viel Geld die Handelspartner Amerikas in angesparten Dollars jedes Jahr verloren haben durch die Inflation in Amerika. Und da sehen Sie hier, dass das zum Beispiel Anfang der 20er Jahre auf 1 Billion im Jahr gestiegen ist. Jetzt im Moment sind es noch 600 Milliarden pro Jahr, weil die Inflation nicht mehr so rasend ist in Amerika, wie sie vor 2 Jahren noch gewesen ist. Aber kumuliert haben die Amerikaner auf diese Weise so ungefähr 7 bis 8 Billionen Dollar bekommen von der Welt, so als römische Tributzahlung. Das passt natürlich den BRICS nicht, weil die BRICS sind jetzt die Hauptleidtragenden der Tatsache, dass sie Handelsbilanzüberschüsse mit Amerika haben und dafür in künftig wertlosen Dollars bezahlt werden. Und wenn wir mal das jetzt alles zusammenfassen, dann können wir eigentlich auch die aktuellen Nachrichten gut einordnen, meine Damen und Herren. Was sind die 6 Punkte, in denen ich es mal zusammenfasse, was die aktuellen Nachrichten sind? Also erstens, Russland hat den Krieg gewonnen in der Ukraine. Da können die Kollegen hier im Westen schreien, so laut sie wollen. Da kann die Schneeraube aus Kiew noch so sehr nach mehr Waffen und mehr Geld schreien. Der Krieg ist verloren für den Westen. Ende aus. Ja, das war's. Das wird nie mehr so sein, dass irgendwie von Kiew aus die Krim regiert wird. Ja, das wird höchstens dann so sein, wenn die Ukraine vielleicht in Russland integriert wird. Also wer das will, der muss den Krieg nur weiterführen. Zweitens, die Europäer sind nur noch Statisten, die wie aufmüpfige Kinder geschuriegelt werden von Trump und Putin. Die beiden verstehen sich prächtig. Und die verstehen sich nicht deswegen prächtig, weil Trump ein russisches Asset wäre. Das ist Bullshit. Die verstehen sich deswegen prächtig, weil sie die gleichen Interessen haben. Ja, und zwar Interessen, die sich gegen die gleichen Leute richten, nämlich gegen den Deep State in Amerika und gegen die Kriegspartei. Die BRICS, die starten den Währungskrieg gegen den Dollar. Ja, das ist übrigens für 2 Dinge die eigentliche Ursache. Erstens ist das die Ursache für den Zollkrieg, den der Trump mit den Chinesen gerade betreibt oder immer wieder aufflammend betreibt. Und es ist zweitens der Grund für den Goldpreisanstieg, weil die BRICS lösen riesige Mengen an Dollar-Assets auf und kaufen damit Gold. Das führt dazu, dass der Goldpreis ansteigt und gleichzeitig der Dollar schwach ist. Obwohl Amerika 6-mal so viel Wirtschaftswachstum hat wie Europa, ist der Dollar gegenüber dem Euro schwach. Komplett kontraintuitiv. Hat nur was damit zu tun, dass die BRICS ihre Dollarreserven auflösen und Gold damit kaufen. Das führt zu dieser vermeintlichen Dollarschwäche. China handelt unterdessen ganz pragmatisch, ganz überlegt. Die haben ihren Sun Tzu gelesen und die wissen, wir müssen nur abwarten. Wir müssen einfach nur weiter wachsen. Unsere Wirtschaft muss weiter wachsen mit 10%. Und in 5 Jahren ist unsere Wirtschaft doppelt so groß wie die amerikanische. Und unsere Sparleistung allein so groß wie das ganze amerikanische Bruttosozialprodukt insgesamt. Die können, wenn sie sich nicht in einen Krieg reinziehen lassen, kann China gar nichts falsch machen. Die müssen einfach nur ihre Wirtschaftspolitik so weitermachen. Und die brauchen dafür den Westen als Handelspartner nicht. Umgekehrt wird ein Schuh draus. China kann alle Rohstoffe, die es braucht, von seinen BRICS-Partnern einkaufen und alle Waren, die es exportieren will, an seine BRICS-Partner verkaufen. Die brauchen uns nicht mehr, um irgendwie ihre Wirtschaft 10% im Jahr wachsen zu lassen. Trump läuft in den massiven Widerstand der republikanischen Fürsten in Senat und Kongress. Das war auch der Grund, warum Doge nach 400 Milliarden erfolgreichen Einsparungen so plötzlich gescheitert ist. Warum ist das passiert? Die haben erstmal USAID zugemacht und das Erziehungsministerium zugemacht. Und haben dann auch noch ein paar andere demokratische Korruptionshochburgen in Washington abgeräumt. Und als die abgeräumt waren, die rein demokratischen Korruptionshochburgen, haben sie sich als nächstes den gemischten Korruptionshochburgen, in denen die Republikaner und die Demokraten ihre Finger drin haben, zugewandt. Und da haben die republikanischen Parteifürsten sind zu Trump gegangen und gesagt, Moment mal, wir dachten, das betrifft jetzt nur die Demokraten. Kann ja nicht sein, dass das bei uns jetzt auch stattfindet. Wenn du das weitermachst, dann winken wir den Haushalt nicht durch. Wenn Trump Milley gewesen wäre, also wenn sie das mit Milley gemacht hätten, dann hätte der Milley gesagt, also Moment mal, ihr wollt 50% Staatsquote, ich will 25% Staatsquote und wenn ihr nicht bekommt, was ihr wollt, dann droht ihr mir mit 0% Staatsquote, Deal. Ja, super, das mache ich. Aber Trump war nicht aus dem Holz geschnitzt und hat dann gesagt, ja, ich brauche doch einen Staatshaushalt, sonst funktioniert hier alles nicht mehr. Also hat er sich in die Ecke drängen lassen. Beim 2. Mal hat er es dann kapiert, als es wieder zum Konflikt kam. Da hat er dann den Shutdown jetzt über 40 Tage oder 45 Tage hingenommen, weil er kapiert hat, dass das die Gelegenheit ist, die ganzen unbequemen Staatsbediensteten zu feuern, die er loswerden will. Und zwar ohne irgendwie Federlesens. Ne? Das hat er dann verstanden. Deswegen, das hätte er beim ersten Mal schon verstehen sollen. Dann hätten wir Doge noch und dann wäre da mittlerweile 1 Billion eingespart. Aber hat er leider nicht. So, und deswegen ist Doge erstmal ausgebremst. Bin mal gespannt, wie lange Trump jetzt braucht, bis er kapiert, dass er das alle weitermachen muss, wenn er überleben will. Und jetzt kommt der ganz große schwarze Schwan. Und der schwarze Schwan ist, wir bekommen ein neues Modell plötzlich geliefert. Ein neues organisatorisches Modell für die Volkswirtschaft aus Argentinien. Eigentlich ein neues altes, weil wir haben das, was Milley gemacht hat, in Deutschland auch schon mal gemacht, 1948. Ludwig Erhard hat genau die Kettensäge ausgepackt, genau wie Milley. Und warum konnte er das? Weil der quasi so eine Art Wirtschaftsdiktator war in Deutschland. Die Amerikaner haben ihn eingesetzt. Die Amerikaner haben gesagt, du kannst hier machen, was du willst, aber du musst uns fragen. Du musst nicht die Deutschen fragen, aber uns musst du schon fragen. Und dann hat er im Zuge der Währungsreform die Kettensäge angesetzt und die Preiskontrollen über Bord geworfen und, ohne die Amerikaner zu fragen. Aber die Amerikaner haben am nächsten Morgen dumm geguckt, weil die Läden voll waren und gesagt, jetzt können wir den nicht mehr zurückpfeifen, weil das führt ja in die Katastrophe. Also durch den Fait accompli hat er die Amerikaner überrumpelt und hat das in einer Nacht gemacht, was jetzt Millet in einem Jahr gemacht hat. Und dadurch kam es in Deutschland zum Wirtschaftswunder. Ich glaube, wir sollten es wieder in einer Nacht machen. Denn die Frage ist doch, warum ist Europa tiefer in der Krise als alle anderen? Europa ist deswegen tiefer in der Krise, weil wir eine ganze Latte von Dingen falsch machen, ja, und die macht vor allen Dingen, die macht unser Reichswackel Elvis falsch. Vor ihm hat's Doppelwumms Scholz falsch gemacht, ja, und davor die, deren Name nicht genannt werden darf. Also nicht ohne dass sie wollen, dass mir jetzt hier auf der Bühne das Gesicht grün anläuft und schlecht wird. Und was machen die? Die machen erstens mal eine politikgewollte Energiekrise. Diese Energiekrise, die wir haben, ist politikgewollt und sie ist der Motor der Deindustrialisierung. Wir haben eine komplette Überregulierung. Ja, niemand kann die Regulierung, der die Wirtschaft unterliegt, mehr überblicken. Ich denke mal, es ist eigentlich an der Zeit, dass die Unternehmen sagen, wir halten uns da nicht mehr dran, weil wir können sie nicht mehr überblicken. Warum sollen wir dann überhaupt Mühe drauf verwenden? Und wenn wir alle einfach uns nicht mehr dran halten, können sie uns auch nicht alle einsperren. Dann haben wir eine komplette Überbesteuerung. Also Deutschland ist das Land auf dem Planeten mit der zweithöchsten Besteuerung von allen 196 Ländern. Die zweithöchste Besteuerung relativ zum Bruttosozialprodukt. Vor uns liegt nur noch Belgien. Aber ja, was man von Belgien zu halten hat, muss ich jetzt nicht erläutern. Deutschland ist also Vize-Weltmeister bei den Steuern. Und wir haben eine Bankenkrise in the making, weil die Zombies gerade alle fallen. Also uns kippen die Unternehmen zu Zehntausenden um mit einer riesigen Wachstumsrate. Das Einzige, was bei uns wächst, sind die Insolvenzen. Und jede einzelne Insolvenz führt zu Verlusten in den Bankbilanzen. Noch haben uns die Banken den Offenbarungseid ihrer Bilanzen nicht geleistet, aber der kommt. Der kommt, der ist unvermeidbar. Und im Moment wird das alles bilanztechnisch noch unterdrückt, und zwar mit Hilfe der Bankaufsicht, die sagt, sagt bloß nichts, sonst wissen alle Leute, dass ihr pleite seid. Dann sollen 5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgegeben werden, das nichts anderes ist als Staatskonsum. Das heißt also, die wollen von dem Bundeshaushalt, der 400 bis 450 Milliarden groß ist, in Zukunft 240 Milliarden für Rüstung ausgeben. Das muss man sich mal vorstellen, für Konsum. Ja? Uns wird erzählt, sie haben die ganzen Schulden gemacht für Investitionen in Infrastruktur. In Wahrheit geht es in Staatskonsum. Rüstung, NGOs, Korruption unserer Politiker. Jetzt hat Herr Merz wieder ein paar Milliarden in Brasilien gelassen für irgendeinen obskuren Fonds, den übrigens, wer war das? Ich glaube, Professor Homburg total gut auseinandergenommen hat und gezeigt hat, dass dieser ganze Fonds nur ein korruptes Schema ist, um BlackRock, ausgerechnet BlackRock, reich zu machen. Also kein Wunder, dass der Kanzler da ein paar Milliarden reinschaufelt. Ja? Ich bin mir aber nicht sicher, ob es Homburg war. Also ich muss das nochmal nachschauen. Und dann haben wir also eine Abwanderung der Leistungsträger. Ja? 250 bis 300.000 pro Jahr. Da wir nur 15 Millionen oder weniger als 15, mittlerweile sind es nur noch 14 Millionen im Land haben, sind 300.000 pro Jahr und steigend ein ziemlicher Verlust an Steuerkraft für dieses Land. Wir haben eine riesige Mittelverschwendung durch Korruption, NGOs, Kampf gegen Rechts, Migration, Entwicklungshilfe und wir haben noch dazu eine drohende Gesundheitskatastrophe durch die mRNA-Impfung. Wir haben die höchsten Krankenstände in Deutschland ever und nicht nur deswegen, weil wir die falschen Anreize setzen, sondern weil viele Leute wirklich krank sind. Wir haben eine demografische Atombombe, nämlich zu wenig Kinder, die sprengt die Sozialversicherung absehbar in die Luft. Wir haben eine Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit und solange sich nur der Gral darüber beschwert, passiert nicht viel. Aber es gibt noch andere, die das nicht mögen, nämlich wer investiert denn freiwillig in einem Land, in dem der Rechtsstaat vor die Hunde gegangen ist? Wo ich jederzeit bestohlen und enteignet werden kann, weil der Rechtsstaat gar nicht mehr existiert. Das macht doch keiner, der bei Verstand ist. Ja, nobody does that. Ja? Und das Ergebnis ist allein in 12 Monaten, bis Juli diesen Jahres hat die Industrie 100.000 Arbeitsplätze abgebaut. Seit Juli hat sie nochmal 200.000 abgebaut. Also die Sache beschleunigt sich. Dafür hat der Staat in dem gleichen Zeitraum Juli bis Juli 100.000 neue Stellen im öffentlichen Dienst geschaffen. Da wird natürlich jetzt Bruttosozialprodukt geschaffen, meine Damen und Herren. Das ist ja schon klar. Und wenn der liebe Kollege Merz dann was von einem Innovationsgipfel erzählt, dann sage ich, ja, so sieht es aus in Deutschland versus China. Deutsche Innovationskraft, chinesische Innovationskraft. Ist völlig klar, dass China diesen Wettbewerb schon verloren hat. Ja, das sind zwei Bahnhöfe. Ja? Einer in Deutschland und der andere in einer chinesischen mittelgroßen Stadt. Das ist nicht ein Megabahnhof irgendwie in Peking oder Shanghai, sondern das ist eine von Hunderten von chinesischen Städten, die halt mittelgroß sind, auch 1 Million Einwohner haben, aber trotzdem für chinesische Verhältnisse nur mittelgroß sind. Ne? Und da sage ich Ihnen was, wenn Sie da mal hinfahren, dann suchen Sie mal eine Zigarettenkippe auf dem Boden. Sie werden sie nicht finden. Sie werden keine finden. Sie werden auch keine Graffitis finden, keinen Dreck. Wenn Sie mit so einem chinesischen Zug wie dem hier von A nach B fahren und der irgendwo einen Zwischenhalt hat, dann können Sie online im Zug sich Essen bestellen, das beim nächsten Halt an Ihren Platz eingeliefert wird und beim übernächsten Halt wird es wieder abgeräumt. Ja? Vollautomatisch. Ja? Also das versuchen Sie das mal mit der Deutschen Bahn. Was ich gemacht habe, ist eine kleine fiese Übung. Ich habe die 16 Begriffspaare, über die wir vorhin gesprochen haben, habe ich mal angewandt auf die USA, Russland, China und Europa. Und habe mich gefragt, für was haben sich eigentlich diese Gesellschaften entschieden? Und habe dann da so eine Art Scorecard draus gemacht. So eine Art Social Scoring, chinesisches Social Scoring für die Politiker. Das ist das, was die mit uns ja auch gern machen wollen. Also mache ich das mit denen auch mal. Und dann stellt sich also raus, dass die USA nur in einem dieser Felder sich für die unfreie Variante entschieden haben. In dreien ist es nicht ganz klar. Die Russen haben auch nur in einem dieser Felder sich für die unfreie Variante entschieden. Die Chinesen in 9 und die Europäer in 16. Europa ist im Vergleich dieser einzelnen Begriffspaare die unfreiste Gesellschaft auf dem ganzen Planeten. Und das Ergebnis ist, dass wir keine Rolle spielen im großen Machtpoker, der da stattfindet. Und das Ergebnis ist, dass unsere Industrieproduktion kollabiert, allein im August um 4,4% gefallen. 4,4%. Wir sind hier, wie soll ich mich ausdrücken, auf dem absteigenden Ast. Wir haben eigentlich seit 2017 nur fallende Produktionszahlen gesehen in Deutschland. Aber allein im August sehen Sie minus 4,4%. Das ist das Ergebnis der Politik, die uns da geliefert wird. Und jetzt kommt also die Kettensäge. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen noch Badesalz. Da gab es diesen tollen Sketch. Der ging so, ei, was spielst du, mein Bursche? Kettensäge, Blödko. Das ist das, was wir unseren Politikern sagen müssen. Wir brauchen die Kettensäge. Also warum kann der Milei jetzt die Kettensäge so erfolgreich einsetzen? Der kann die so erfolgreich einsetzen, weil 100 Jahre Sozialismus den Argentiniern beigebracht haben, dass es nicht mehr funktioniert. Es ist vorbei mit dem Sozialismus da unten. Vom reichsten Land der Welt, 1924 war Argentinien das reichste Land der Welt mit dem höchsten Bruttosozialprodukt pro Kopf, zurückgefallen auf Platz 143, also so irgendwo zwischen, keine Ahnung, Burkina Faso und Ghana, ja. Mit 58% Armutsquote im Land, mit 3 Staatspleiten in 20 Jahren, da haben die dann irgendwann da die Schnauze voll gehabt vom Sozialismus, haben dann den Milei gewählt und der hat also jetzt mehr als die Hälfte aller Behörden und Ministerien zugemacht. Der hat 3 Gesetze pro Tag schafft er ab. Ja, also das, was bei uns produziert wird, schafft der wieder ab. Reduktion der Staatsausgaben um 40% in 3 Monaten. Die Inflation reduziert von 20.000% auf unter 10%. Die durchschnittliche Rente hat sich durch den Sieg über die Inflation in der Kaufkraft im Schnitt vervierfacht. Und die Armutsquote hat sich wahrscheinlich vor allen Dingen wegen des Rentenphänomens von 53 auf 38% gesenkt im ersten Jahr seiner Regierung. Aber Herr Merz meint ja, er tritt sein Volk mit Füßen. Ja? Und ich glaube, wenn wir das in Europa auch machen, dann haben wir die besten Voraussetzungen, das hier zu erleben. Und zwar deswegen, weil KI und Digitalisierung die Produktivität, die wir haben können, pro Jahr um 15-20% erhöht. Und das ist auch das Wirtschaftswachstum, was wir haben könnten, wenn wir diese politische Klasse zum Teufel schicken. Wenn wir 20% Produktivitätswachstum für 20 Jahre generieren können. Und wir könnten das. Rein technologisch wäre das möglich. Und zwar deswegen, weil wir alleine schon über 200% Produktivitätswachstum in Deutschland in einem Jahr haben könnten, wenn wir die ganzen Versäumnisse der letzten 20 Jahre aufholen würden. Das heißt, das Potenzial, das technologische, ist ohne Zweifel hier. Gehen Sie mal nach China, da gibt's Dunkelfabriken. Da gibt's Fabriken, die stellen Autos her, da arbeitet nicht eine einzige Person mehr drin. Nicht eine Person. Deswegen heißen die Dunkelfabriken, weil niemand das Licht anmachen muss. Wo keine Menschen arbeiten, braucht's nämlich kein Licht. Na, Dunkelfabriken gibt's da mittlerweile. Das heißt also, wir können so viel produzieren, dass es uns zu den Ohren rauskommt. Und wenn wir das so machen würden, dass wir die richtigen Schritte gehen, dass wir den Staat zurückdrängen, die Steuern zurückdrängen, all das, die Regulierung zurückdrängen, dann könnten wir in 20 Jahren ein Durchschnittseinkommen der Deutschen von 1,5 Millionen pro Jahr haben. Also für den durchschnittlichen Arbeitnehmer 1,5 Millionen pro Jahr. Das wäre möglich. Und wer mir sagt, dass das nicht möglich ist, dem sage ich, hätten Sie im Jahr 1900 oder im Jahr 1800 den Leuten gesagt, was heute möglich ist, dann hätten Sie sie auch für Spinner erklärt. Der technologische Fortschritt beschleunigt sich im Moment in einem unvorstellbaren Ausmaß. Wir sind an der technologischen Singularität angelangt, wie es so schön heißt. Und wir können heute ganz andere Dinge machen als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Was sind die 3 Bedingungen? Wir brauchen erstens stabiles Geld. Damit muss dieses Geld goldbasiert sein, weil alles andere wird nicht funktionieren. Zweitens, wir brauchen stabile Banken mit mindestens 50% Eigenkapitalquote. Das heißt, die dürfen nicht mehr gerettet werden, wenn es schief geht. Und dann werden die automatisch ihr Eigenkapital so weit aufstocken, bis sie stabil sind. Das geht aber auch nur mit einem Goldgeld, weil wenn das Geld gedruckt werden kann, dann ist die Versuchung, verlierende Banken zu retten, immer da. Und drittens brauchen wir einen winzig kleinen Staat mit Fokus auf Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Und was wir auch nicht machen dürfen, ist, meine Damen und Herren, nochmal Kompromisse mit dem Sozialismus. Und zwar, weil Kompromisse mit dem Sozialismus sind Kompromisse mit der Lüge. Und man kann keinen Kompromiss, die Wahrheit kann keinen Kompromiss mit der Lüge eingehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 2 und 2 ist 4 und nicht 5. Und der Kompromiss 4,5 ist auch eine Lüge, meine Damen und Herren. Wir können mit dem Sozialismus keine Kompromisse eingehen, weil er eine Lüge ist. Und das bedeutet, wir kehren zurück zum Goldstandard. Den werden die BRICS sowieso demnächst einführen und nicht nur die BRICS. Und wir kehren zurück zum schlanken Staat, der nicht mehr als 10% unseres Bruttosozialprodukts in Anspruch nehmen darf. Vielen Dank.